Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als die Zeit herankam, in der Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese kamen in ein samaritisches Dorf und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen zusammen in ein anderes Dorf. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach. Der erwiderte: Lass mich zuerst heimgehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Evangelium Jesu Christi. Ja, ich glaube, dass für das Verständnis dieses Textes, dieses Evangeliums ganz wichtig ist, dass oder im Blick zu behalten, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Das steht sowohl am Beginn des ersten Abschnitts, also dieser Szene mit dem samaritischen Dorf, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen, aber da gibt es auch noch eindringlichere Übersetzungen, wandte er entschlossen sein Gesicht nach Jerusalem. Also er konzentriert sich auf dieses Ziel, das für ihn Passion bedeutet. Und auch zu Beginn dieser Nachfolgebedingungen, dieser drei, steht wieder dieses Wegmotiv, als sie auf ihrem Weg weiterzogen. Und dann gibt es noch eine kleine Feinheit, nämlich zwischen den in der ersten Szene ihm vorausgehenden Jüngern und dann denen, die, wo es den Aspiranten, bei denen es um Nachfolge geht. Bei diesen vorausgehenden Jüngern, die in dieses Dorf kommen, wo die Leute sie nicht aufnehmen, das war jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Sonderfall, weil die Juden die Samariter verachteten und die das natürlich merkten und deswegen schon mal Steine flogen hin und her und Leute, also die auf dem Weg nach Jerusalem waren, denen gegenüber war man nicht freundlich. Deswegen sind die meisten aus Galiläa nach Süden, nach Jericho gezogen und dann nach Jerusalem hinauf. Die haben also dieses Gebiet umgangen. Ja, die Jünger, da können wir uns selber anschauen. Die wollen was, das wird abgelehnt, nein, stoßen damit an eine Grenze, regen sich auf, fühlen sich natürlich im Recht, die anderen, wie können die uns ablehnen, im heiligen Recht, und dann liegt es nahe, Gott als Mittel für seine Rache einzuspannen. Also das ist das Modell, dass wir sehr gut und sehr schnell die Splitter in den Augen der anderen sehen, aber den Balken im eigenen, das dauert dann ein bisschen im günstigsten Fall. Die Jünger reagieren halt aus ihrem Muster. So machen wir das. Uns kommt was in die Quere und dann entweder hauen wir ab oder das muss weg. Und das machen die, muss weg. Soll was, soll Feuer vom Himmel fallen. Das machen die vorausgehenden Jünger. Die werden von ihren Mustern regiert. In der Nachfolge geht es, glaube ich, gerade darum, aus diesen Mustern herauszukommen. Und dafür stehen für mich die ersten beiden Bedingungen. Dieser Mann, der Jesus folgen will, wohin du auch gehst. Also das kann man eigentlich nur zurückweisen. Will der jetzt mit mir auch ins Bett gehen? Oder also ich will auch mal meine Ruhe haben. Ja, also da steckt so ein symbiotisches Beziehungsmodell dahinter, das Leben erstickt. Das geht nicht. Es ist zwar sehr verbreitet, es ist oft unser Traum, wenn wir an Geborgenheit und sowas denken, so ein, irgendwie alles so aufgehen, sich gar nicht mehr spüren, ja. Das haben wir auch Gott gegenüber, oder der jetzt Jesus gegenüber. Da gibt es ja diese Bilder vom Aufgehen wie im Ozean, genau, das Leben ist wie ein Fluss oder ein Bach, der aber am Ende münden alle Flüsse im Meer, und im Meer gibt es keinen Rhein und keine Oder und keine Donau mehr, sondern da gibt es nur noch Ozean. Das ist alles aufgehoben. Das sagt er außerdem einem Jesus, der auf dem Weg nach Jerusalem ist und da in der Tat allein. Also ich meine, dass der eine Unterkunft findet, das haben wir ja gerade gehört. Aber der ist in der Tat allein. Seine Jünger gehen mit immerhin, aber sie verstehen es ja nicht. Also ich glaube, dass wir in der Nachfolge immer wieder an Grenzen stoßen mit unseren Beziehungswünschen, mehr oder weniger symbiotischen Beziehungsvorstellungen, um wirklich Beziehung zu lernen und nicht Symbiose. Symbiose, da gibt's keine zwei mehr, das ist schon eins, das ist schon identisch. Beziehung lebt aber davon, dass der andere und ich bin und wir unsere Intentionen aufeinander richten, uns einander zuwenden. Da muss es einen Zwischenraum geben. Der kann natürlich auch mal sehr klein sein und der kann dann auch mal wieder größer sein. Also da gibt es so ein Spiel von Nähe und Distanz. Bei der Symbiose gibt es kein Spiel mehr. Das ist verbacken. Und dahinter steckt auch ein anderes Modell von Vollendung. Es ist nicht das Aufgehen im Meer. Das Aufgehen im Meer ist der endgültige Untergang des Selbst. Das ist nicht Auferstehung des Fleisches. Das ist nicht das christliche Modell. Das christliche Modell ist, immer mehr der zu werden, der ich bin. In Freiheit mich zu besitzen, also Person zu werden. was nur geht in dem Maß, wie ich in Gott gründe, der eigentlich mein Selbst ist. Ja, also es ist ein Weg der Gottwerdung, ohne dass ich dabei aufgehe, sondern je mehr ich selber werde, umso mehr komme ich auch diesem Gott näher und umgekehrt. Also es ist so eine Beziehungseinheit, auf der der Mensch er selbst wird und als solcher ewig lebt. Ja, also auf dem Weg der Nachfolge wird unser Beziehungswunsch an Grenzen stoßen. Genauso wie der Zweite, der von Jesus aufgefordert wird, ihm nachzufolgen und dann spontan in Vorbereitung sagen, ja, aber ich muss ja erst meinen Vater beerdigen. Es geht nicht darum, seinen Vater nicht zu beerdigen, nicht beerdigen zu dürfen, sondern um diese ungebremste Selbstverständlichkeit der Antwort, den Automatismus, aus dem sie kommt. Ja, so ist es im Judentum. Höchste Pflicht der Söhne, den Vater zu begraben. Das Selbstverständliche. Das muss in Frage gestellt werden. Warum? Damit, wo Automatismus und Selbstverständlichkeit herrschen, Freiheit wird. Das ist es, worum es geht. Es soll Freiheit werden. Es geht nicht darum, den Vater nicht zu begraben, sondern das in Freiheit zu tun und nicht einfach, weil die Tradition oder das Über-Ich oder die Religion oder sonst was das vorschreiben. Wo Muster ist, soll Freiheit werden. Darum geht's in der Nachfolge. Und da spielen die Grenzen eine erhebliche Rolle, weil die Muster sind uns selbstverständlich. Das Selbstverständliche ist uns halt selbstverständlich. Wir wissen das, wir kennen das gar nicht. Ja, wir leben da drin. Das kriegen wir ja gar nicht vor uns. Das können wir gar nicht anschauen, weil das ist uns zu innerlich. Und da kommen die Grenzen ins Spiel. Die Grenzen, da geht es dann nimmer mit dem Selbstverständlichen. Und damit liefert die Grenze uns die Chance, uns dessen bewusst zu werden, was uns eigentlich in die Richtung getrieben hat, die uns die Grenze nun verlegt. Also wir kriegen an der Grenze die Chance, etwas des uns Selbstverständlichen zu gewahren. Kommen vor die Entscheidung, ob wir daran festhalten, auf Biegen und Brechen sozusagen, oder uns auf die Seite der Wirklichkeit stellen, die sich uns in der Grenze zeigt, die uns von den Tatsachen führen lassen, ob wir die Welt so haben wollen, wie wir sie halt haben wollen und schon immer gehabt haben, oder ob wir die Wirklichkeit als solche anerkennen. Und wer das tut, und da gibt es auch die Wahrheit, hat irgendwie da gibt es so einen gewissen Zug. Erinnert euch, niemand kommt zu mir, wenn der Vater ihn nicht zieht, aber an der Stelle gibt es so einen Zug zur Wahrheit. Und wer sich dem stellt und seinen Antrieb, der ja jetzt nicht geht, loslässt, der erfährt eine Befreiung zu sich selbst. Der muss es gar nicht erreichen, wohin er unterwegs war. Er kann leben ohne das. Das muss keinen Titel haben. Man muss kein stetig wachsendes Bankkonto haben und Ansehen haben oder Ruhm haben, oder das ist, um leben zu dürfen. Das stimmt nicht. Das Leben speist sich aus einer anderen Quelle, die tief in uns ist, aber zu der unser Zugang halt dünn ist. Und da wird er geweitet. Das geschieht an der Grenze. Wir werden mehr der Mensch, der wir sind, und mehr in unserem Kern gegründet, der Gott ist. Interessant, kleine Nebenbemerkung finde ich an der Stelle: Der soll dann hingehen, lass die Toten ihre Toten begraben. Das sind die, die halt von ihren Mustern regiert werden, deren Leben darin besteht. Du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Das hat mich schon immer gewundert. Auch da, wo lernt denn der das? Da steht nichts von Theologiestudium. Oder auch die Jünger, die ausgesendet werden, da wird dann ewig geredet, dass sie nichts mitnehmen sollen und keinen grüßen und allen den Frieden wünschen und essen, was man ihnen vorsetzt. Aber was sie sagen sollen, steht überhaupt nichts. Haben die schon so viel gelernt? Stellen sich doch oft wie die Dummriane an. Was sollen die denn verkünden? Ich glaube, das, was sie an der Grenze erleben, an der Grenze, an der sie das Aushalten üben in der Nachfolge Jesu, da erfahren sie, was sie verkünden sollen. Das ist kein Bücherwissen. Das ist Erfahrung. Das Aushalten an der Grenze, das ist das, was wir in der Meditation zu üben versuchen. Wir halten die Hitze aus und das Schwitzen und die Langeweile und den Schmerz, so gut es halt geht. Klar, so gut wir es können. Wenn es halt nimmer geht, dann geht es halt nimmer. Das verändert uns. Buddha sieht es genauso. Das Aushalten beim Unangenehmen ist das herausragende Mittel zur Reinigung des Geistes, steht in der Dhammapada. Das Aushalten des Unangenehmen ist das herausragende Mittel zur Reinigung des Geistes, der dadurch freier wird. Und das dritte hier, ich will dir nachfolgen, aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Das stammt von Lukas. Das hat der Lukas noch dazu getan. Ich habe da lange hin und her überlegt. Ich glaube, es ist einfach, es ist ziemlich einfach. Es geht um Entschlossenheit. Es geht um Entschlossenheit. Man kann, wenn man pflügt, ich meine, ich bin jetzt, habe da jetzt nicht so viel Erfahrung, aber es leuchtet mir ein, wenn man da nicht nach vorne guckt, dann pflügt man nicht gerade, dann pflügt man halt irgendwie so, ja, das wird nichts. Also es geht um die Konzentration auf das Ziel, um die Entschlossenheit. Da haben wir ja in der Woche einiges dazu gelesen. Und wenn die reife Entschlossenheit ist das Entscheidende, um ans Ziel zu kommen, sagte Dogen. Und gestern haben wir nochmal gelesen, wie viel er selber geübt hat, Tag und Nacht. Ah ja, so sollen wir auch beten, haben wir gestern auch gelesen. Und dass die Entschlossenheit was mit Vergänglichkeit zu tun hat, dass man verstehen muss, dass unser Leben eine kurze Episode in der Geschichte selbst der Erde und erst recht der Milchstraße und erst recht des Kosmos ist. Völlig unbedeutende Geschichte. Könnte uns genauso gut weglassen. Es würde die Sterne nicht hindern, umeinander zu kreisen und da ihre Hitze auszustrahlen. Ja, was soll das? Warum gibt's uns? Wir lösen das Problem dieser Frage so, dass wir uns halt ins Alltägliche verstricken, und da kann man das ja wirklich vergessen. Da sind das Fernsehprogramm wichtig und was es zu essen gibt, wo wir im Urlaub hinfahren und so, ja. Aber in Wahrheit steht natürlich die Frage, wozu das Ganze? Wozu ein Universum, damit wir so mal kurz da aufleuchten und dann im Kosmos untergehen? Es gibt noch, vergänglich sind nicht nur wir, vergänglich sind auch die Befriedigungen, die uns so zufallen oder die wir uns auch verschaffen können, nach denen wir streben. Kaum hat man es erreicht, da ist man erst toll, boah. Dann ist man müde. Wenn man dann aufwacht, ist man schon wieder ein bisschen nüchterner und nach kurzer Zeit spürt man schon wieder Unruhe in sich und merkt, wie die Augen rumgehen, ob sie irgendwas sehen, was man als nächstes anstreben könnte. So machen wir das. Vergänglichkeit bewirkt Entschlossenheit. Aber es gibt auch noch was anderes, was Entschlossenheit bewirkt. Die Sehnsucht. Es gibt in uns eine tiefe Sehnsucht, die durch alles, was diese Erde bietet, und das ist ja wirklich viel Schönes und viel Gutes auch, aber doch nicht wirklich befriedigt werden kann. Der Durst ist einfach zu groß. Und jetzt komme ich nochmal auf den Weg zurück. Natürlich starten wir auf dem Weg mit Ambivalenzen. Wie soll es denn anders sein? Das sehen wir ja auch an den Jüngern. Das haben wir auch gelesen. Wollt auch ihr weggehen? Ja, selbst die bleiben, denken vielleicht, wäre vielleicht doch besser gewesen. So wie die Israeliten in der Wüste denken, Herrgott, nochmal die Fleischtöpfe in Ägypten, das war schon was. Jetzt sitzen wir da mit dem Manna. Ja, natürlich gibt es Ambivalenz. Das macht gar nichts. Aber wenn wir auf dem Weg bleiben, wie die Jünger, die jetzt da mitgehen nach Jerusalem, wahrscheinlich kein gutes Gefühl bei der Sache haben, aber sie gehen mit. Sie bleiben auf dem Weg. Dann wird die Sehnsucht Nahrung bekommen und die Entschlossenheit wachsen. Darum übt, betet ohne Unterlass.